Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Triathlon Talk der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Ich bin euer Redakteur Lars Wiechert und mir gegenüber sitzt
Jonas, ich bin der Sohn vom Frank. Ich war hier auch schon vor 4 Wochen, glaube ich, zu Gast. Hallo.
Ja, genau. Du warst vor 4 Wochen schon mal hier und zwar ungefähr da oder nachdem du dich für die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza qualifiziert hast. Du hast ja so den letzten Drücker oder auf den letzten Drücker hast du dich qualifiziert, nämlich beim Ironman Kalmar und hast dich dann bei der Slotvergabe dann so ein bisschen hin und her gerissen gefühlt oder wahrscheinlich vorher so ein bisschen, ob du dann 4 Wochen später in Nizza an den Start gehen wirst oder nicht. Du hast dich dafür entschieden.
Ja, das hat aber auch ein bisschen gute Zurede gebraucht von Mama und Papa. Aber ja, war eine gute Entscheidung.
Ja, sehr schön, genau. Wann qualifiziert man sich schon mal für die Ironman-Weltmeisterschaft? Du hast es direkt in deinem ersten Rennen, in deiner ersten Langdistanz geschafft. Man muss dazu sagen, du bist in der Altersklasse 18 bis 24, gehörst da so gut wie zu den Jüngsten. Bei der Ironman-Weltmeisterschaft jetzt in Nizza warst du, glaube ich, nicht der Jüngste.
Nee, es gab noch einen, der jünger als ich war. Es müsste auch, glaube ich, noch einen zweiten gegeben haben von der Startnummer, aber dazu fehlte das Rad in der Wechselzone morgens, deswegen vermute ich mal, ich war der Zweitjüngste.
Okay, ich glaube, der Allerjüngste war, glaube ich, sogar mit seinem Vater da, der auch an der Startlinie stand. Die waren da zusammen unterwegs. Ja, Jonas, wie ist es dir ergangen? Erstmal, wie fühlt es sich überhaupt an, wenn man sich so in Kalmar qualifiziert hat? Du weißt, du hast noch 4 Wochen und dann hatten wir ja mitbekommen, dass du nicht hundertprozentig da so gesund warst und dann hast du so 4 Wochen und weißt, jetzt kommt schon direkt die zweite Langdistanz, dann ist die Weltmeisterschaft. Wie bist du so angegangen und wie standest du dann da in Nizza?
Ja, also die Krankheit nach Kalmar hat sich ziemlich schnell auskuriert dann und dann bin ich gut ins Training wieder reingekommen, habe echt 1,5 richtig gute Wochen gehabt. Ich bin auch nochmal in den Harz gefahren, um ein bisschen Berge zu simulieren, weil ich weiß nicht, ich bin ein paar Mal Berge auf Fuerteventura gefahren und im Harz, sonst bin ich eigentlich auch noch nie abgefahren. Das musste ich halt extra für die WM nochmal trainieren und das hat sich echt gut angefühlt. Also das Training ging schnell wieder los und ging dann gut weiter und konnte dann auch fit und echt gut nach Nizza fliegen. Also das war richtig gut.
Wenn es jetzt so ist, dass du sagst, ich meine 4 Wochen, was kann man da noch so gefühlt machen? Du sagst, wahrscheinlich hast du eine Woche dich erholt, ein bisschen frei gemacht, da die Schmerzen, Knochen und Muskeln ein bisschen gepflegt und dann, was hast du da so an Einheiten gemacht? War es dann wirklich eigentlich nur noch so ein bisschen Bewegungstherapie, weil so die Fitness da war oder hast du da schon nochmal irgendwie so ein paar Peaks gesetzt, dass du das Gefühl hattest, okay, ich muss hier nochmal schon irgendwie ein bisschen Belastung reinbringen, damit da das Gefühl passt?
Ja, also am Tempo jetzt richtig zu arbeiten, habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt keine harten Intervalle mehr oder sowas gemacht. Irgendwie, ich habe noch ein paar längere Läufe gemacht, ein bisschen längere Radeinheiten, um einfach noch ein paar Kilometer mehr drauf zu kriegen, weil ich glaube, einfach richtig harte Intervalle jetzt, die hätten mich nicht mehr wirklich weiter nach vorne gebracht. Und deswegen habe ich, ja, ich habe gut ein paar Intensitäten gesetzt mit Papa zusammen, aber jetzt nichts mehr, was wirklich irgendwie was bestimmt hätte.
Du sagst jetzt, du bist noch nie wirklich bergab gefahren, natürlich auch nicht mit dem, oder auf jeden Fall nicht mit dem TT, wenn es war es wahrscheinlich mit dem Rennrad. Wie hat sich das im Harz angefühlt? Welche Strecken bist du da so runtergefahren und was hast du da für ein Gefühl bekommen, dass du sagst, okay, für Nizza könnte das ausreichen oder an welchen Handling hast du da auf jeden Fall gearbeitet?
Ja, also wir sind einmal auf den Brocken gefahren und der hat ja ungefähr von dem Anstieg her, so den Anstieg von diesem längsten Anstieg da in Kalmar, diese 1000 Meter der Block.
Nizza, ich glaube Kalmar war flach.
Ja, Kalmar war flach, genau. Ja, nee, Nizza, genau. Und das haben wir einmal gemacht. Im Harz fand ich, war es ziemlich windig und ich hatte echt ein bisschen Angst, dass das in Nizza in den Abfahrten auch so windig wird, weil ich bin jetzt nicht so schwer und wenn ich da noch eine Scheibe hinten drin habe, dann werde ich gut rumgeschmissen auf dem Rad. Und ja, deswegen haben wir im Harz so, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, da ehrlich gesagt, aber das hat sich dann in Nizza ganz anders angefühlt und wir haben so ein bisschen einmal eine große Rundtour gemacht, so einfach generell ein paar Höhenmeter und dann noch eben diesen Block auf den Brocken rauf, der dann so ja ziemlich hart war.
Jetzt sagst du, du hast dich ziemlich gut vorbereitet gefühlt, bist da ordentlich durch die 3 Wochen gekommen. Letztendlich bist du ja dann schon in der Nizza-Woche am Montag, glaube ich, angereist oder Dienstag, ja, ja. Genau, ja. So dass du da schon auch nochmal so ein bisschen dich dran gewöhnen konntest. Wie war es für dich so im Verhältnis zu Kalmar von der Aufregung oder von dem, was dann so alles auf dich zukam? War das ähnlich oder würdest du sagen, so alter Hase, zweite Langdistanz, ich schüttel das hier aus dem Ärmel?
Ja, also ich war in Kalmar, also wie in Kalmar, also als auch in Nizza, war ich gar nicht mal so aufgeregt vorm Rennen. Das kam eher so den letzten Tag vorher in beiden Rennen. Die Woche vorher war eigentlich relativ entspannt, das fand ich auch in Kalmar gut. Ich war da nicht viel zu aufgeregt, deswegen konnte ich auch nochmal die Strecke abfahren, ganz entspannt. Wir hatten noch viel Zeit vorher, wie in Kalmar. Und das war eigentlich super, weil das Aufregungslevel war gering und ich konnte dann noch ein bisschen die Stimmung aufsaugen und wie gesagt, die Strecke abfahren. Ich weiß nicht, du bist ja erst Mittwoch angereist, hattest du noch Chancen, mal die Strecke anzugucken?
Ja, ich bin am Donnerstag angereist, Donnerstag erst angereist, war am Donnerstag auch nur einmal so ein bisschen an der Promenade laufen, da eine kleine Bewegungstherapie. Und habe dann das so gemacht, dass ich am Freitag zusammen mit meinem Freund Stefan im Auto Richtung des ersten Anstiegs gefahren bin. Und da sind wir bis nach Valencia hieß es, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, müsste ich nochmal nachgucken, wie der Ort hieß auf jeden Fall. Bis zu dem einen Ort gefahren und da konnte man einmal quer rüber stechen sozusagen.
Ja, genau, das haben wir mit dem Rad gemacht. Diese.
Genau, das ist letztendlich so die 70-3-Strecke, die man fährt. Und wir sind ja knappe 3 Kilometer gefühlt vor dieser Ortschaft aus dem Auto ausgestiegen, haben nochmal so ein bisschen geguckt, wie man da durch die Ortschaft fährt, sind dann wieder ins Auto gestiegen, sind mit dem Auto rübergefahren und sind dann quasi diesen zweiten Teil der Abfahrt komplett runtergefahren, sodass wir da auf jeden Fall mal so ein kleines Gefühl bekommen haben von der Abfahrt. Wobei ich auch sagen muss, dass die Abfahrt an sich sehr gut zu fahren war. Also es war jetzt nicht so, ich glaube, man hatte ja nur in der ersten Abfahrt so 2 Serpentinkurven oder so, wo es mal ein bisschen rumging. Und ansonsten fand ich, wenn man so im Mountainbiken ist, glaube ich, spricht man ziemlich davon, dass das so eine flowige Abfahrt ist. Also ich fand, sie war sehr gut zu fahren. Man hatte natürlich so seine Bremspunkte. Und wenn man sich da, glaube ich, nicht selbst überschätzt hat, ist das wirklich eine Abfahrt, die richtig viel Spaß macht und auch eigentlich so ist, dass sie einen hohen Sicherheitsfaktor auf jeden Fall mit drin hat.
Ich fand auch, also die war, da musste man teilweise auch extra nachtreten, weil man hatte aus Nizza raus ein bisschen Gegenwind auch noch dazu. Deswegen fand die auch an einigen Stellen echt wirklich sehr einfach.
Ja, also auf jeden Fall hat richtig Spaß gemacht, runterzufahren. Und klar, man sieht natürlich auch so diesen Unterschied von den Profis und von den Age-Groupern oder dann auch in den Age-Grouper-Feldern, dass da einige schon auf jeden Fall nochmal besser abfahren als andere, dass man da auf jeden Fall auch gut Zeit verlieren kann oder eben gewinnen kann. Aber ich fand, es hat auf jeden Fall nochmal so eine technische Komponente mit reingebracht, als wenn man auf Hawaii nur geradeaus fährt und dann einmal rum, einmal die 90 Grad, die 180 Grad Turn hat und dann wieder zurückfährt. Von daher, nee, Radkurs, muss ich sagen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich kannte halt zwar diesen Anstieg eigentlich gar nicht, also bis zum 70-3-Ding halt nur im Auto. Da konnte ich so ein bisschen einschätzen, okay, hier ist die Rampe ungefähr von der Länge. Aber was dann danach kam, bis zu dem Plateau, hat sich ja schon auch nochmal gezogen, fand ich. aber ich würde behaupten, also die einzige Radstrecke, die vielleicht so ein bisschen mithalten kann, ist vom Norseman. Die hat natürlich einen komplett anderen Charakter. Aber da macht es ebenso viel Spaß wie jetzt, fand ich, in Nizza. Beim Norseman ist es so, dass du halt durch dieses Sägezahnprofil ab 90 Kilometern hast du halt irgendwie so 3 Anstiege, die du fährst und dann immer wieder eine Abfahrt hast und die Abfahrten da sind bei Weitem nicht so technisch anspruchsvoll, wenn man sagt, dass Nizza anspruchsvoll ist. Mhm. Aber so landschaftlich muss ich sagen, wirklich eine Strecke und auch vom Profil her eine Strecke, die einzigartig ist, glaube ich, im Rennkalender.
Die ist ja auch super abwechslungsreich. Also das Plateau da oben, das sieht ganz anders aus, als es überall anders aussieht. Ich meine, man hat in die Abfahrten super felsig und sowas und das Plateau ist super grün. Das könnte, also wenn nicht die Berge außenrum wären, fast Hamburg sein. gut, also vom Wind her auch, würde ich sagen. Auf dem Plateau ist man dann schön hochgefahren, war ganz oben dann mit dem 1000 Höhenmeter Block und hat sich jetzt entspannt auf das Flache gefreut. Und dann haben wir erstmal richtig Gegenwind gehabt. Ne? Hattest du das auch?
Ja, genau. Bei mir war es so, ich bin ziemlich gut reingekommen, hab auch schnell irgendwie so viele Leute überholt und hatte dann so meinen Rhythmus gefunden und auch so die Wattwerte. Und irgendwann war es dann so, dass ich so 3-4 Kilometer vor dem Plateau halt gemerkt habe, dass dieser, mir hat irgendwie nochmal so eine Abwechslung gefehlt, gefühlt. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt dann im Kopf so ein bisschen gedacht, oh Mann, hoffentlich habe ich hier nicht überzogen, weil ich vorher mit meinem Coach Mario echt gesprochen habe, ob wir, wie wir es angehen wollen. Und ich bin so ein bisschen über den Werten gefahren, die er gesagt hat, weil ich mich echt einfach gut gefühlt habe und gedacht habe, okay, wir waren 12 Minuten Rückstand zum ersten, ich muss da irgendwie richtig Betrieb machen. Und dann war es halt so auf den letzten 3-4 Kilometern schon so, dass ich da nicht ganz so die Wattwerte halten konnte. Ja, so um die 30 Watt, würde ich sagen, runtergefallen bin. Und einfach, ja, so ein bisschen Pudding gefühlt in den Beinen hatte. Weißt du, als ob man ja da nicht so richtig Druck machen kann. Dann war schon immer so dieses Gefühl wieder, jetzt kommt er, und dann war der Druck wieder weg. Und dann habe ich gedacht, okay, egal, wenn wir oben auf dem Plateau sind, dann ist da nochmal ein Positionswechsel, es kommt anders. Ja, und dann war das natürlich erstmal so, wie du sagst, ich komme auch da oben hin. Eigentlich gefühlt ist es so, wie wenn man um so eine Ecke kommt und dann kommt der richtig harte Wind, ne? Weil ich fand, man hat es natürlich schon so ein bisschen gemerkt, dass ein bisschen Wind unterwegs ist, aber so diesen Wind, den man oben auf dem Plateau hatte, der war nicht einzuschätzen.
Der kam richtig schön frontal von vorne und da habe ich die ganze Zeit getreten und bin einfach nicht vorangekommen. Also es war, ich habe mich nicht schneller gefühlt als am Berg.
Ja.
Das war furchtbar.
Nee, bei mir ging es eigentlich ziemlich. Also ich bin dann oben rauf, habe mich da einmal richtig gesetzt. Also es war natürlich auch schon so der Mega-Unterschied zum Beispiel zu Kalmar oder Hamburg, wo du ja wirklich nur in der Aero-Position fährst. Und hier bist du ja schon viel im Basebar gefahren, ja, bis dahin. Und ich habe mich dann in meine Aero-Position gesetzt und dann hat es zum Glück funktioniert, dass da irgendwie die Wattwerte wieder kamen. Und ich fand auch oben hat sich's echt dann ziemlich gut gefahren, war ja auch abwechslungsreich, sodass man nicht nur in dieser Aero-Position dann reingedrückt war, sondern gab es ja auch mal ein paar Abfahrten oder so, ja, da hat es ziemlich gut funktioniert. Und wie du sagst, das fand ich eigentlich auch ganz angenehm, dass man dann, als man in die Abfahrt reinkam, also so bei Kilometer 120, dass da der Wind nicht ganz so reingegriffen hat. Bei der Scheibe hatte ich eigentlich nicht ganz so die Bedenken, aber ich bin wieder mit einer 858 vorne gefahren, also mit einem tiefen Vorderrad. Und nach Lanzarote, muss ich sagen, bin ich da schon so ein bisschen vorgeschädigt, dass ich da Angst hatte, dass ich da wieder so viel arbeiten muss, um dieses Vorderrad zu halten. Aber das hat diesmal echt gut funktioniert und deshalb fand ich persönlich der Radkurs echt mega.
Ja, ich fand das jetzt auch vom Wind her, das hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe es im Harz eigentlich ganz gut trainiert, da war der Wind stärker.
Ja, jetzt haben wir schon diesen Radkurs ziemlich vorgegriffen, aber wir haben ja noch nicht mal unseren Startbeutel eigentlich abgeholt, geschweige denn überhaupt das Schwimmen hinter uns. Du sagst, du bist gut in Nizza angekommen, konntest dich da vorbereiten, weil du so diese Woche hattest. Da lief aber nicht alles ganz so nach Plan.
Nee, also wir hatten ja am Dienstag schon das Testschwimmen noch, da warst du ja noch nicht da, aber da habe ich mal Salzwasser ausprobiert. Ich bin noch nie richtig vorher im Salzwasser, glaube ich, also schwimmen schon, aber jetzt nicht schnell, nicht Sportschwimmen, und das hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Also es war da schon bei dem Testschwimmen war kein Neo-Verbot, aber im Rennen wäre es halt auch schon Neo-Verbot gewesen bei der Temperatur, aber da haben sie es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht verboten. Deswegen bin ich aber trotzdem mit Swimskin geschwommen, weil ich das ja das Rennen simulieren wollte. Und das hat sich extrem gezogen. Das waren nur 1,9 Kilometer, aber die haben einfach nicht aufgehört. Und dazu bin ich ja auch noch gegen Papa und Mama gestartet. Und ich habe beim Start sind wir alle zu dritt rein. Dann habe ich irgendwie versucht, mich an Mamas Füße zu hängen. Auf einmal war sie weg. Ich habe nicht gesehen, in welche Richtung. Und irgendwann bei 1,5 Kilometern oder sowas habe ich dann Papa gesehen. Der ist von hinten gekommen und wir haben dann praktisch den Rest zusammengeschwommen, um dann zu erfahren, dass Mama schon seit einer Minute aus dem Wasser ist.
Also Familienverhältnisse wurden auf jeden Fall ziemlich direkt klargestellt, wer da das Sagen im Wasser hat.
Ja, ich habe in der Tabelle am Ende 2 Sekunden war ich schneller als Papa. Das war mir natürlich ganz wichtig, die 2 Sekunden. Aber ich habe mich nach dem Schwimmen habe ich mir meine Medaille abgeholt und mich dann in der Ecke gesetzt. Und wir müssen nicht in die Details gehen, aber ich sage mal, es ging mir nicht gut. Das lag vermutlich an dem Salzwasser, ja. Da war ich dann ein bisschen nervös fürs Rennen.
War es da so, dass du ja generell mit diesem Salzgeschmack nicht ja so zurechtgekommen bist, weil es ja einfach ständig in den Mund kam oder so? Oder war es da schon so, dass du gemerkt hast, dass so etwas raueres Wasser, man merkt ja auch, dass da so eine etwas längere Welle auf der ersten Hälfte vom Schwimmen durchlief, dass das nicht ganz so war, was du gewöhnt bist oder womit du klargekommen bist?
Ja, also ich habe auf der Hinrunde, Verzeihung, ich habe auf der Hinrunde geschmeckt, dass es, also da habe ich zu viel Wasser einfach eingeatmet, würde ich sagen. Und dann hatte ich die ganze Zeit so ein Kratzen im Hals und das ging auch das ganze Schwimmen nicht weg und es wurde natürlich jetzt auch nicht besser unbedingt, weil da kam ja nur noch mehr Salzwasser und das hat mein Körper einfach überfordert. Also da, ja. Das bin ich nicht gewohnt und das hat meinen Körper platt gemacht einfach. Also das ging nicht.
Okay, also mit einem flauen Magengefühl dann aus dem Wasser nicht ganz so gut gegangen. Wie ging es dann so die nächsten Tage? Bist du da dann schon nochmal ins Meer gestiegen, um da so noch mehr ein besseres Gefühl zu bekommen? Oder hast du gesagt, okay, 1,9 Kilometer habe ich hier jetzt einmal so halbwegs überstanden, dann schaffe ich auch nochmal die doppelte Distanz?
Ja, so ungefähr war das tatsächlich. Ich habe auf Mut zur Lücke einfach gehofft, dass das jetzt... Das was war, weil letztendlich, wenn ich nochmal ins Wasser gegangen gewesen wäre, einen Trainingseffekt hätte es nicht gegeben. Und irgendwie ist es dann, habe ich das einfach, es war zu viel anderes. Ich habe mich mit der Stimmung beschäftigt in Nizza. Wir waren viel unterwegs da und deswegen bin ich nicht mehr dazu gekommen und habe einfach dann fürs Rennen gehofft, ja.
Auch immer eine ganz gute Taktik, vor allem, wenn man sich damit so weit auseinandersetzt. Dass
das bei dir aus, hast du nochmal eine Chance, vor ins Wasser zu gehen, oder?
Ich bin ja am Freitag einmal ins Wasser gesprungen. Am Freitag habe ich noch meine Freunde beim Funrun. Wir haben das Fun mehr in Anführungsstrichen gemacht, weil die beiden sind vorne mitgelaufen und haben da schon versucht, die Hoka-Mitarbeiter, die da mit der Flagge gerannt sind, zu schlagen. Haben wir erst noch angefeuert, sind danach dann da einmal ins Wasser gegangen. Ich wollte halt schon einmal schauen, wie warm das Wasser wirklich ist oder wie es sich anfühlt. Jetzt so vor diesem Salzigen hatte ich eigentlich keine Bedenken. Ich wollte einfach nur einmal kurz gucken, wie fühlt es sich an, komme ich irgendwie klar damit. Und ich hatte die Wochen vorher auch schon immer geguckt, wie die Wassertemperatur ist.
Ja,
und
ich auch.
War eigentlich schon, also ich habe mich eigentlich wirklich schon 3 Wochen vorher damit auseinandergesetzt, dass es auf jeden Fall ein Swimskin schwimmen wird. Also
3 Wochen vorher hieß es ja auch noch, das Wasser hätte irgendwie 27 Grad oder sowas. Genau. Also da war ich eh schon sicher, dass es eigentlich ein Swimskin war.
Und nur weil dann ein paar andere noch gesagt haben, es steht so auf der Kippe, habe ich überhaupt den Neo noch mit eingepackt. Ja. Aber der war gefühlt mit Duct Tape zugemacht, sodass ich den gar nicht benutzen musste. Und genau, bei dem, wo ich ins Wasser gesprungen bin, bin ich nur mit Badehose reingesprungen. Wir waren halt auch morgens unterwegs, aber halt erst so gegen, ich weiß gar nicht, 9:30 oder so. Und da fand ich, war das Wasser wirklich schon extrem warm. Da war es halt so, dass es teilweise dann auf einmal so richtig kalte Stellen gab. Man ist so geschwommen und dann ist man in so eine kalte Stelle geschwommen. Aber da habe ich schon gedacht, boah, ich glaube nicht an so ein Neo-Schwimmen und habe da auch überhaupt nicht dran gedacht. Und ja, also ich hatte die letzten Wochen halt schon auch ein ganz okayes Schwimmvolumen für mich und hatte ja auch im Vorhinein gesagt, dass irgendwie was alles um eine Stunde ziemlich gut wäre, plus minus. Am Ende war es jetzt bei mir, glaube ich, bei einer Stunde 3:02. Ja, voll im Rahmen, glaube ich, so. Aber ich habe auch schon gemerkt, dann als man im Wettkampf war, dass es da schon nochmal eine andere Herausforderung war, auf dieser zweiten Runde irgendwie zu schwimmen. War auf jeden Fall mein Eindruck.
Ich hatte das Gefühl, dieser Kurs ging einfach nicht zu Ende, weil es gab ja also praktisch keine Abwechslung. Es war letztendlich einfach genau wie der Marathon. 4-mal geradeaus. Also,
ja. Für dich war es ja jetzt auch das erste Mal, wenn wir beim Schwimmstart sind, beziehungsweise gehen wir zum Schwimmstart, du hast quasi deine Sachen eingecheckt, da kam wahrscheinlich schon so ein bisschen die Anspannung oder so die Vorfreude auf. Ja. Wie bist du da ja mit umgegangen? Du hattest ja so dieses Gefühl, dass du vielleicht auch nicht so ganz hundertprozentig dann gesund warst, weil so eventuell das Wasser da was mit reingespielt hat oder was hattest du da für einen Eindruck?
Ja, also ich habe so ein bisschen das auf Phantomkrankheit vor so einem Rennen wegen Aufregung geschoben. Ich war nicht wirklich, also ich war so ein bisschen angenockt halt und habe gedacht, ja, das passt schon, das geht, damit kann ich starten. Und bin dann auch zuversichtlich und optimistisch in das Rennen reingegangen. Naja, also.
hast du ja schnell gemerkt, dass es nicht nur Phantom ist, oder was sagst du?
Ja, also bis zum Schwimmausstieg, das Schwimmen hat sich eigentlich, also es war jetzt nicht sonderlich schnell, ich bin da 1:10 geschwommen am Ende, es ist immer noch völlig im Rahmen, hätte ich nie gedacht, dass ich da schwimme vor einem Jahr. Aber wenn man das mit Kalmar vergleicht, war es natürlich, also 6 Minuten langsamer, das kommt jetzt nicht vom Swimskin. Und
sagen wir mal, 10 Sekunden auf 100 Meter mit dem Neo gewinnst du schon.
Ja, gut, dann.
Das geht schon.
Ja,
von
aber,
daher.
Also, man muss auch sagen, ich bin nach 800 Metern, hatte ich Würgereize im Wasser und bin dann zum nächsten Kajak geschwommen. Das waren so 50 Meter oder sowas. Dann bin ich am Brust geschwommen, da hat auch einer noch angehalten. Und hat gefragt, ob alles okay ist. Ich habe gesagt, ja, da 50 Meter bis zum nächsten Kajak bin ich dann hingeschwommen und habe mich da festgehalten. Ich weiß nicht, 1-2 Minuten, also da habe ich auch nochmal gut Zeit verloren. Ich habe mich nicht übergeben, aber ich habe einfach alles rausgelassen, so an Reizen, die ich so hatte. Und danach ging das auch weg, war alles wieder fein. Bis dahin habe ich das noch auf das Salz geschoben und bin dann einfach weitergeschwommen. Ging dann auch gut und das Schwimmen ging dann halt. Er hat ewig gedauert, vom Kopf her, aber es ging vorbei irgendwann und war noch völlig im Rahmen. Und dann bin ich auch weiter optimistisch gewesen und gut aufs Rad gekommen.
Wie war für dich, also in Kalmar hattet ihr ja einen Rolling Start, jetzt hatten wir ja einen rollenden Wellenstart. Das heißt, wir sind in unseren Startgruppen komplett ins Wasser gegangen, bis zur Startlinie geschwommen, da ein bisschen Ellbogen und Füße ausgeteilt, damit man so ein bisschen seinen Korridor hat. Wie war das für dich auch so von der Aufregung her, wenn man da auf einmal mit über 200, 300 Leuten im Wasser ja, steht und auf diesen Schuss wartet, ist ja schon was anderes, als wenn du so ganz entspannt mit 2 oder 3 anderen neben dir ins Wasser springst und dann dieses ganze Feld schon am Anfang auseinandergezogen ist.
Ja, so war es in der Altersgruppenstart, das war genial, die Stimmung war super, es haben kurz vorm Start alle aufs Wasser geklopft und rumgebrüllt und so, wie Wikinger, so irgendwie so hu, 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 so, das war super genial und hat auch echt nochmal richtig Laune auf das Rennen gemacht. Der Start selber und auch vor und nach dem Start, die ersten 500 Meter waren wirklich Krieg. Ich habe gehört, in Kalmar war es schon schlimm. Also mit dem Start lässt sich wirklich nichts vergleichen. Das war so eine Rangelei. Das war bei dir wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, ähnlich. Es war auf jeden Fall so, dass bei uns das Problem war, dass die Startgruppe so ein Teil ist nach links geschwommen, der andere Teil nach rechts und dann sind sie alle wieder zusammengeschwommen und da hat es sich halt auch schon so 300-400 Meter gebraucht, bis es so relativ sortiert war. Was ich immer nicht so ganz verstehe, ich habe kein Problem damit, wenn man mir auf die Füße haut. Ja, wenn ich da einmal irgendwie so ein Ding an den Kopf bekomme, finde ich, ist es auch noch in Ordnung, wenn man danach irgendwie merkt, hier, ich habe den einmal berührt oder einmal so getroffen. Da muss ich dann nochmal einen Ticken vorsichtiger sein. Wenn dann aber irgendwie man von einer Person auf jeden Fall ständig einen drüber bekommt, ja, ist das immer so der Punkt, wo ich denke, ey.
Das hatte ich beim Testschwimmen. Ja. Also da wollte wirklich jemand 20 Sekunden über mich drüber schwimmen.
Ja.
Der war mit seinen Händen schon an meinen Schultern dran und hat einfach versucht, weiter geradeaus zu schwimmen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber ja.
Ja, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil aus meiner Sicht ist es schon so, dass alle ja da eigentlich ein Ziel haben, irgendwie gut gut ins Ziel zu kommen und dann einen spaßigen Tag zu haben. Wenn man da eben beim Schwimmen schon so die Aggressivität rauslässt und da nicht einmal irgendwie ein bisschen zurückzieht oder mit Bedacht unterwegs ist, finde ich das immer ein bisschen schade. Das ist dann so der Punkt, der mich dann persönlich beim Schwimmen auch eher so ein bisschen stresst und so ein bisschen stresst und da ein bisschen unruhig da sein lässt. Ich fand, danach bin ich ganz gut reingekommen, hatte da auch ein paar ganz gute Füße. Wir sind dann gefühlt relativ schnell eben auf eure Startgruppe aufgeschwommen, so dass es dann ab und an schwer war, die Füße zu halten, die man hatte, weil dann ist da irgendwie doch ein langsamer unterwegs gewesen, man musste da irgendwie Slalom schwimmen, dann suchen. Und für mich war es aber so, dass eben dieser erste Teil dieser Schwimmstrecke, eben diese knapp 1,9 Kilometer bis eben zu dem Strand wieder eigentlich ziemlich gut liefen. Und dann war ja dieser zweite M-Strich sozusagen, dieses zweite MV, das man da geschwommen ist, so ein bisschen schräger. Und ich fand es persönlich, war es da ganz schön wellig, weil man da irgendwie anders in einer anderen Richtung zur Welle geschwommen ist. Da habe ich mich wesentlich schwerer getan. Und dann war es auch manchmal so, dass ich dann hinter welchen geschwommen bin, habe gedacht, oh, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und dann kurze Zeit mal hochgeguckt, dann habe ich gesehen, okay, die Badekappe ist auf jeden Fall nicht aus meiner Startgruppe, also muss ich ja hier mal gucken, dass ich dran vorbei vorbeikomme. Muss aber sagen, dass ich, glaube ich, schon auf der zweiten Teilstrecke dann so ein bisschen verloren habe, auch gespürt habe, dass es hinten raus so meine Beine so ein bisschen runtergesunken sind. Bin jetzt eben eine 1:03 geschwommen, war komplett im Rahmen, natürlich so in Richtung eher einer Stunde jetzt mir mehr gefallen, aber ja, sonst fand ich das Schwimmen eigentlich echt ganz gut. Was ich ziemlich cool fand, war auch diese Stimmung am Start, also da waren ja auch echt mega viele Zuschauer da, ja, die da rumstanden. Das war, fand ich so, ja, auch am Morgen einfach schon echt eine coole Stimmung wieder. Die ganze Wechselzone mit den Zuschauern vollstand, ist halt schon was anderes als auf Hawaii, wo die Zuschauer gar nicht eigentlich an die Wechsel oder nicht so weit auf so einer langen Strecke an die Wechselzone, ja, kommen. Das war echt schon ganz cool. Genau, du kommst aus dem Wasser, hast eigentlich eine relativ schnelle Wechselzeit, 4:59, ja, schon recht zügig eigentlich zum Rad gekommen. Springst aufs Rad und dann merkst du schon direkt am Anfang, der Druck fehlt oder erst einen Ticken später?
Nee, also es geht ja beim Rad erstmal 8 Kilometer einfahren praktisch, flach zum ersten Berg und der hat es dann auch direkt erstmal in sich. Da sind dann die steilsten Stücke von der ganzen Stelle mit teilweise 12%, glaube ich, irgendwie. Und nee, da hat es sich dann auch alles ganz gut angefühlt. Ich glaube so bis Kilometer 50, bis es halt eben so richtig losging in diesem langen Anstieg, wo es sich dann angefangen hat zu ziehen. Und am Berg konnte ich, glaube ich, auch immer meine Watts treten. Also da war ich eigentlich ganz gut am Plan, auch später noch. Bis Kilometer 130 kam ja noch dieser Nachtischanstieg. Und da konnte ich immer am Berg eigentlich noch gut treten, auch wenn es mir vom Kopf her schon nicht mehr so gut ging. Also mein Kopf war Matsche, das hat Papa auch im Nachhinein gesagt. Der war ja auf dem Motorrad und der hat schon gesagt, dass er halt mir vorbeigefahren ist und dass er gesehen hat, dass ich nicht voll da bin. Und wie gesagt, dann bin ich eben, als wir auf dieses Plateau gekommen sind, war dann halt einfach die Luft raus, da konnte ich nicht mehr treten. Ich dachte, da rolle ich jetzt rüber und dann bin ich wieder da. Dann habe ich, das kenne ich aus Hamburg, das läuft dann wieder, wenn es flach ist, aber nichts da. Also ich habe da, teilweise bin ich aus den Aerobars rausgegangen, weil ich so wenig Watts getreten habe, dass sich die Aeroposition nicht mal mehr gelohnt hat. Und da ging einfach nichts mehr. Also da kam irgendwie alles zusammen. Da habe ich dann auch realisiert, dass es wohl nicht an irgendwie einem schlechten Tag oder an zu wenig Training liegt, sondern dass einfach, dass ich nicht topfit bin oder beziehungsweise wirklich nicht in der Lage sein sollte, eigentlich jetzt hier ein schnelles Rennen zu machen.
Jetzt ist es so, dass du ja in Nizza mit Wattmesspedalen gefahren bist, die du in Kalmar noch nicht hattest. Würdest du sagen, dass dich da eventuell auch so ein bisschen gestresst hat, dass du nicht ganz nach Gefühl gefahren bist und eher dann die Daten eben auf dem Radcomputer gesehen hast?
Naja, in Kalmar habe ich mich ein bisschen an der Herzfrequenz orientiert und ich habe in Nizza auch immer wieder mal auf die Herzfrequenz geguckt und die war letztendlich ähnlich wie in Kalmar. Also das passte so, das heißt, in Kalmar bin ich eigentlich auch vom Gefühl her ziemlich so gefahren, wie ich fahren wollte. Und das hat sich dann aber irgendwie in Nizza halt nicht ergeben, dass das so passt. Also die Wattmessung hat am Berg schon echt gut getan, weil ich hatte auch ein Kettenblatt, das eigentlich das schon eng war für die Berge. Also auf dem niedrigsten Gang habe ich sehr langsam getreten und wenn ich bisschen langsamer getreten hätte, wäre ich irgendwann auch einfach umgefallen. Also
ja,
das musste schon so, dass die Wattwerte musste ich treten, weil das hätte nicht anders funktioniert, aber am Berg hätte es auch, wie gesagt, gut funktioniert, überall anders halt nicht, sobald es irgendwie ein bisschen flacher wurde.
6 Stunden 13:32 bist du auf der Radstrecke gefahren, knapp ja, 1 Stunde 10 länger als in Kalmar, was eigentlich so ziemlich der Rahmen ist, wo man sagt, so die Stunde länger bei vielen Age-Groupern war es auf jeden Fall so, dass man sagen konnte, okay, 1 Stunde länger braucht man auf jeden Fall.
Ja, ein bisschen schneller hätte ich schon fahren wollen. Also
ja,
geplant waren so 5 Stunden 50, 5 Stunden 55 so. Also ich wollte schon unter 6 Stunden bleiben eigentlich. Das
ja,
hat ja nicht geklappt jetzt. Aber das habe ich dann auch gemerkt, weil besonders als ich zurück reingefahren bin nach Nizza, da war wirklich, also da war gar nichts mehr. Diese 8 Kilometer oder ich glaube auf dem Rückweg sind es 12, die flach sind, die haben sich so unendlich lang gezogen und ich konnte wirklich gar nicht mehr treten. Also ich war so Matsche auch vom Kopf her. Es hat überhaupt gar nichts mehr funktioniert. Also furchtbar war das.
Okay, du kommst also nach 6 Stunden 13:32 vom Rad oder letztendlich waren es ja dann schon 7 Stunden 23 plus die Wechselzeit, aber 7 Stunden 23 Bewegungszeit. Kommst in die Wechselzone, weißt, es ist deine zweite Langdistanz, es ist natürlich die Weltmeisterschaft, du bist komplett im Eimer, merkst auch irgendwie so, dein Nervositätsschnupfen ist doch vielleicht ein richtiger Schnupfen, so dass da auf jeden Fall nicht ganz die Energie da ist. Wie sehr hast du mit dir gehadert oder auch überlegt, ob es überhaupt auf die Laufstrecke gehen soll?
Ich habe nie daran gedacht, dass ich wirklich aussteigen möchte. Ich habe überlegt, ob das eine sinnvoll ist, irgendwie vielleicht das anzutesten jetzt eine Runde und dann zu gucken, wie es geht. Aber ich wollte nie wirklich, ich hatte nie das Verlangen dazu auszusteigen. Es ging mir ja auch nie wirklich körperlich schlecht. Also es war nie so, dass mein Körper so gelitten hat, dass er sagt, jetzt es geht nicht mehr weiter. Es war einfach nur, dass er halt nicht mehr leisten konnte. Und in der Wechselzone habe ich mir dann erstmal gedacht, so, ich mache jetzt eine richtige Picknickpause jetzt hier. Das sieht man auch an der Wechselzeit dann wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe fast 12 Minuten in der Wechselzone
genau. gemacht. Genau, 11 Minuten 49 in der Wechselzone, kleines Picknick. Ja.
Genau, ich habe mein Rad aufgehangen und bin dann zum Wechselbeutel spaziert. Die Wechselzone hört ja nicht auf. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber die ist ja ewig lang einfach nur, wo man dann rumläuft. Ich habe auch völlig geisterabwesend vergessen, meine Schuhe am Rad zu lassen. Also ich bin einfach bis zur Dismount-Line gefahren und bin dann halt abgestiegen mit Schuhen und musste dann mit Schuhen da ganz runterlatschen. Und ja, dann habe ich mich da auf eine Schuhe gesetzt und habe erstmal einen Moment gesessen. Dann habe ich meinen Beutel ausgekippt und ganz langsam, ganz gemächlich mir alles angezogen. Hab dann noch auf dem Weg raus gefragt, ob es irgendwo Sonnencreme gibt. Da hatten die dann Stand mit Sonnencreme. Da habe ich mir nochmal 3 Minuten am Sonnencreme-Stand genommen und mich nochmal schön alles eingecremt, weil ich da schon wusste, dass das ein langer Marathon wird. Und ich hatte mich vorm Radfahren auch nicht eingecremt. Da habe ich dann lieber nochmal ein bisschen Zeit genommen für die Sonnencreme. Und dann bin ich losgelatscht. Ich war von Meter 1 an mir ziemlich sicher, dass ich nicht laufen kann. Ich habe das dann insgesamt in dem Marathon vielleicht 500 Meter lang probiert zu laufen. Aber ja, dann habe ich angefangen zu husten wie Sau und mein Magen hat sich umgedreht, mir ist kotzübel geworden. Deswegen, Laufen ging einfach nicht an dem Tag. Es war mir nicht möglich und deswegen bin ich halt gelatscht. Das hat auch körperlich, wie gesagt, überhaupt nicht wehgetan. Also irgendwann nach 30 Kilometer Laufen tut es dann auch weh, aber es war jetzt irgendwie, ja, war halt einfach ein Spaziergang. Ich hatte auch, glaube ich, für einen Spaziergang noch einen flotten Schritt drauf. Ich bin, glaube ich, am Ende 9 Minuten 30er Pace gegangen. Aber das hat sich so unendlich lang gezogen. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich vergleichen, wie sich so ein Marathon mit 4 Runden und mit 3 Runden anfühlt, weil ich das ganz spannend finde. Ich weiß nicht, wie sich das für dich angefühlt hat. Ich glaube, die 3. Runde ist ziemlich zäh, oder?
Ich fand, es ging eigentlich. Ich glaube, bei mir war so dieses, die Renndynamik so, dass die 3. Runde relativ gut vorbeiging. Also bin ja vom Rad gekommen und habe mich beim Radfahren bis auf den 2. Platz vorgekämpft, war dann irgendwie so knapp, glaube 3:50 oder so hinter dem Führenden. Der dahin Drittplatzierte, Ben Uetschli, war also ein Schweizer, der war direkt hinter mir. Ich bin dann als 2. aus der Wechselzone, hab zwischenzeitlich noch überlegt, gehe ich einmal kurz auf Toilette oder nicht, weil ich wirklich einen ziemlichen Harndrang hatte und habe mich dann dafür entschieden, okay, du nimmst dir die Zeit, gehst dir auf die Toilette und hatte dann halt noch einen kleinen Dixie-Stop. Dafür fand ich eigentlich, war meine Wechselzeit
wahrscheinlich immer noch mehr als doppelt so deutlich, deutlich schneller als 2.
Ja, genau. Ich bin jetzt bei einer 3:46 gewesen. Also es war schon recht zügig. Und bin dann aber auch so losgelaufen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss auf jeden Fall direkt in die richtige Verpflegung reinkommen, mir direkt von der ersten Station eigentlich Eis abholen und bin dann ziemlich gut reingekommen. Und es war ja so, dass man losgelaufen ist oder ich bin losgelaufen und es war ja extremer Wind Richtung des Wendepunkts unten, also richtiger Schiebewind, sodass es sich erstmal locker angefühlt hat. Und ich bin so in der 3:45 losgelaufen und wusste, dass das auf jeden Fall zu schnell ist. Und habe aber gedacht, okay, ich komme jetzt so langsam rein und kam nur von draußen reingerufen, dass der hinter mir auf jeden Fall schneller läuft. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mir ganz egal, wenn der jetzt hier schneller läuft. Wenn ich jetzt gleich unten am Wendepunkt bin, dann weiß ich, dass es ganz schön hart werden wird, wenn man gegen den Wind zurückläuft. Und der Schweizer ist dann auf mich aufgelaufen und ab dem Zeitpunkt waren wir so ein bisschen zusammen. Und ich muss sagen, das war für mich jetzt auch in der Nachbetrachtung irgendwie ein richtig geiles Rennen, so was so diese taktische Finesse auf der Laufstrecke anging, weil der Schweizer ist mir dann so in der Schiebewindstrecke weggelaufen, war dann wahrscheinlich so 15, 20 Sekunden vor mir. Immer so, dass er in Sichtweite war und dann waren wir unten am Wendepunkt und ich habe aber gemerkt, dass er halt bis zu dem Wendepunkt wegkam und dann bin ich Richtung des oberen Wendepunkts, also an der Verpflegungsstation, Wechselzone, bin ich wieder alles zugelaufen, so dass ich direkt neben ihm war und wir sind dann zusammen eben auf die zweite Runde gegangen. Und sind dann, ich habe so ein bisschen an Jan Frodeno und Sebastian Kienle gedacht, die auf Hawaii da irgendwie zusammen aus der Wechselzone raus sind. Wahrscheinlich haben Ben und ich so ein bisschen weniger Trash-Talk gemacht. Wir haben uns da wirklich irgendwie so ganz nett unterhalten. Und dann war es so, dass wir, als wir auf die zweite Runde gegangen sind, waren ja schon wesentlich mehr Läufer auf der Strecke als auf der ersten. Und wir kommen quasi zu dieser einen Verpflegungsstation. Ich will mir nochmal Eis nehmen und dann laufen zwei andere Age-Grupper vor mich und ich krieg's nicht hin, mir einen Eisbecher zu schnappen. Also bin ich wieder umgedreht, habe mir diesen Eisbecher oder zwei Eisbecher geschnappt, auch nochmal Elektrolyte. Und das war so der Moment, wo der Ben einfach einen besseren Zug hatte, weggelaufen ist, weil er da ziemlich straight durchgekommen ist. Und dann war die Lücke schon relativ groß. Und er hat auch einen anderen Age-Grupper gefunden, an den er sich ranhängen konnte, der wahrscheinlich in seiner ersten Runde war und da ziemlich so diesen Schwung hatte. Und ich habe gedacht, okay, ich muss einfach hier wirklich meinen Stiefel zulaufen und wir kommen in Richtung Halbmarathonmarke, also sind wieder auf dem Rückweg und diesen ganzen Abstand, den ich im Schiebewind bekommen habe, habe ich auf dem Gegenwind eigentlich wieder geschlossen. Und ich habe gedacht, okay, wenn du es irgendwie schaffen willst, musst du in der dritten Runde versuchen, das Ding anzugreifen. Deswegen fand ich so die dritte Runde nicht ganz so schlimm, weil ich da echt ziemlich darauf bedacht war, den Ben einmal einzuholen, stehen zu lassen und man hat uns von draußen zugerufen, dass der Führende definitiv langsamer ist und so im Bereich von 1:20 der Abstand ist. Und dann habe ich gedacht, okay, 1:20, wenn wir mit 4 Minuten losgelaufen sind, haben wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte aufgebraucht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall loslaufen. Und dann bin ich auf den Schweizer aufgelaufen, der dann gesagt hat, okay, wir holen uns den. Und der ist aber mein Tempo im Schiebewind nicht mitgelaufen, sondern ich habe da die Lücke direkt aufgerissen. Und dann muss ich sagen, fand ich dieses Gemeine an dieser Laufstrecke, dass die letzte Verpflegungsstation ja gefühlt sehr weit weg war von der darauffolgenden Verpflegungsstation. Weil du musstest ja immer auf der Geraden, bist du ja dann...
Meinst du die letzte vorm Flughafen?
Genau, die letzte vorm Flughafen. Man ist ja immer zum Flughafen gekommen, da war die Verpflegungsstation und dann musstest du das ganze Stück runterlaufen bis zum Wendepunkt und dann ja alles wieder zurück, weil die Verpflegungsstation ja auf einer Höhe war. Und ich fand dieser Bogen von der Tour runter, um wieder hochzulaufen bis zur Verpflegungsstation, war ewig. Also das war nicht so wie die Abstände vorher. Und also war auf jeden Fall so mein Empfinden. Und
ja, was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, da gibt es dazu auch noch keine Zuschauer. Das heißt, es passiert, wenn man geht, 40 Minuten lang gar nichts.
Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall komme ich bei dieser letzten Verpflegungsstation an, bin da im ziemlichen Zug durch. So, dass ich, glaube ich, nur ein Eisbecher genommen habe. Und es wird mir zugerufen, der Ticker sagt 1 Minute, aber der Typ ist erst gerade eben durch. Das sind maximal 30 Sekunden.
Ja gut, der Ticker kann ja auch nicht so genau sein, weil es ja 5 Kilometer immer Unterschied ist.
Richtig, richtig. Und dann habe ich gedacht, okay, Mann, jetzt bleib dran. Und ich hatte so ein bisschen Schiss währenddessen, dass ich in den Punkt verfalle, wie im vergangenen Jahr, dass irgendwie meine Leistung zu dem Zeitpunkt zu schnell zu hochschraube, dass mein Körper das da irgendwie nicht so richtig mitgehen kann, was die Gesamtkühlung angeht etc. Und ich einfach wieder so ein bisschen in die Hyperthermie falle und dann komplett hochgehe. Ja. Und ich bin dann eben auf dem Rückweg und kurz bevor dann halt diese Verpflegungsstation wieder kommt, wird mir von draußen zugerufen, ab jetzt bist du Erster. Und ich hatte halt keine Ahnung, wer in meiner Altersklasse Erster ist, welchen Einteiler der anhat, weil es wirklich relativ voll war. Auf jeden Fall komme ich zu dieser Verpflegungsstation und habe nur gedacht, okay, wenn ich jetzt Erster bin, dann musst du dich hier einmal hart verpflegen und wirklich dann Eis hinten rein, vorne rein, unter die Cappy, sodass ich mich da einmal richtig runtergekühlt habe. Und dann war es für mich, glaube ich, eher so, dass ich dann ziemlich guten, Schritt drauf hatte und wusste, wenn ich jetzt so dieses Gefühl von den ersten 2,5 Runden hinbekomme, dass ich dann diese 1,5 Runden wieder gut laufen kann. Und ich fand persönlich in Nizza lässt sich die Laufstrecke ziemlich gut runterbrechen. Also ich finde, diese 4 Runden waren wirklich ein Traum. Und man muss ja auch sagen, dass die Stimmung an der Strecke unglaublich war. Also ja. ich fand die also, schon richtig geil.
Es wurde immer schwächer am Ende. Also man hat ja diesen Block unten, also Richtung Zielbereich, da war es ja richtig voll. Und dann wurde es, umso weiter man rausgeht, immer leerer. Und dann hat er richtig gemerkt, wie das sich so immer weiter zurück auf dieses Ziel konzentriert, mit jeder Stunde, die weiter vergangen ist. Und wo du eben diesen Punkt angesprochen hast, bei 2,5 Runden, da habe ich mal ein bisschen Mathe gemacht. Also ich habe überlegt vorher, eine Runde, die ging gut, und habe ich gedacht, nee, jetzt steige ich nicht aus. Das dauert dann halt bis 10, aber ich latsche jetzt hier weiter rum. Und bei diesem Punkt 2,5 Runden, ich weiß nicht, da war es 19 Uhr müsste es da gewesen sein oder so schon bei mir, also schon ewig spät, ich war schon ewig am Latschen, ich weiß nicht. Müssten dann ja schon fast 4 Stunden gewesen sein, die ich da rumgelatscht bin. Da habe ich gedacht, jetzt sind es noch 15 Kilometer. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. 15 Kilometer mit einer 10-Minuten-Pace sind 2,5 Stunden. Und da habe ich wirklich gedacht, warum habe ich jetzt meinen Kopf eingeschränkt? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das ist ja noch ewig. Und das ging dann auch. Diese 2,5 Stunden gingen dann auch überhaupt nicht vorbei. Also
ja.
Hat ewig gedauert. Vor allem, weil ich wusste, wenn ich das nächste Mal hier bin, dann ist ewig Zeit vergangen und es ist dunkel.
Ja, das stimmt.
Also.
Das hatte ich beim Everesting, als wir dieses Everesting gemacht haben, hatte ich das genauso wie du, dass ich gedacht habe, okay, jetzt sind es ja eigentlich nur noch 2 Runden, und dann einmal so, oh Mist, man, eine Runde sind beim Everesting, waren 2 Stunden, das heißt, ich bin noch 4 Stunden unterwegs, das zieht sich dann einfach so ewig. Aber was ich sagen muss, was bei dir wirklich beeindruckend war, einmal überhaupt, oder was mich wirklich beeindruckt, ist, dass du mit dieser Sicherheit in den Marathon gehst, dass du weißt, okay, ich werde jetzt 42 Kilometer gehen.
Ich habe mir das auch, als ich auf die Laufstrecke gegangen bin, einmal durchgerechnet, und ich wusste auch direkt, da kommen 6-7 Stunden auf mich zu. Das war für den Kopf hart, aber es hat gut funktioniert.
Eben, einmal das, und dass du es geschafft hast, der dieses Tempo, was du am Anfang an den Tag gelegt hast, du bist ja wirklich straight durchgelaufen. Also da ist ja wirklich ganz wenig Balance drin oder ganz wenig Differenz zwischen den einzelnen Splits. Das heißt, du hast ja wirklich für dich ein optimales Tempo gefunden, indem du da diese 42 Kilometer absolvieren konntest. Von daher wirklich so, das hat mich richtig imponiert, wo ich gedacht habe, ich meine, es sind jetzt trotzdem für den Marathon 6 Stunden 46, aber einfach so loszugehen und zu wissen, okay, jetzt 6 Stunden 46, ich werde das Ding hier durchgehen, fand ich schon echt beeindruckend.
Also war tatsächlich, würde ich sagen, mit das Langweiligste, was ich je gemacht habe. Es hat auch erst ab Kilometer 35 wirklich wehgetan in den Beinen und so. Deswegen,
ja.
Das war eher so ein Ding von Ehrensache und Kopfsache, da irgendwie jetzt nicht stehen zu bleiben, weil der Körper hätte es noch auch noch 2 Runden weiter geschafft. Aber ja. Das wäre halt noch viel langweiliger gewesen.
Ja. Und deshalb, bei mir war es dann so, ich bin dann zur letzten Runde gekommen, und ich finde persönlich, dass man diese 10 Kilometer, es sind ja wirklich 5 Kilometer so, ja, ungefähr, fand ich, waren optimal runterzubrechen. Man musste, wo welche Punkte sind.
Laufen und, geht das bestimmt gut.
Ja, und bei mir war es dann so, oder ich fand generell, die Stimmung war ja so, wie du gesagt hast, oben am Ziel wirklich richtig gut. Da waren extrem viele Zuschauer. Es war so, glaube ich, so ein Kilometer auf beiden Seiten, ne? So Kilometer 1,5, wo so die Menschenmassen waren, und dann, ja, hinten raus wurde es langsamer oder ruhiger. Und es waren gefühlt extrem viele Deutsche da, und ich hatte so, als ich so die ersten beiden Runden gelaufen bin, echt so dieses Gefühl, boah, bin ich hier in Hamburg unterwegs, so voll das Heimspiel, alle rufen zu, rufen irgendwelche Splits rein oder auf welcher Position man ist. Das fand ich wirklich echt cool und hat mir so viel Spaß gemacht. Klar, in der Richtung Ende dritter Runde, vierter Runde war dann auch so der Blick ein bisschen starrer, da hatte ich dann nicht mehr ganz so viel Zeit, aber so dieses Zusammenspiel mit den Zuschauern auf der Strecke, die dafür einen gejubelt haben oder da richtig Stimmung gemacht haben, fand ich echt überragend.
Ja, da muss ich mich auch nochmal bedanken. Es haben ganz viele Leute mir gut zugesprochen und gesagt, du schaffst das, du kommst an, und es hat mir echt auch für den Kopf geholfen, besonders weil es ja immer dann rausging und dann eine Stunde lang gar nichts passiert ist.
Ja.
Und dass man dann wieder reinkommt und die Leute dann einem sagen, so weiter, auf geht's. Das hat mir echt gut getan, ja.
Jetzt ist es bei dir so, du hast einmal überschlagen, du sagst, du hast ein bisschen Mathe beansprucht, wusstest, wie lange es dauert. Hast du, als du auf dem Marathon warst, schon auch nochmal ein bisschen daran gezweifelt, dass es eventuell mit dem Cut-Off schwer werden würde? Oder war da deine Mathe-Qualitäten so gut, dass du wusstest, okay, ich habe 17 Stunden Zeit, ich habe da noch ewig Puffer, es kann noch mehr passieren, als es jetzt sowieso schon passiert ist?
Ja, also ich bin ja um 3 vom Rad gekommen und da wusste ich, ich habe jetzt 10 Stunden Zeit für einen Marathon und 10 Stunden sind verdammt, verdammt viel.
Ja.
Also, dass ich da innerhalb des Cut-Offs ankomme, das war mir schon klar, da hätte ich auch noch 2 Runden rückwärts gehen können. Also,
ja.
Dafür bin ich einfach, also das Radfahren war jetzt, es war nicht stark, aber es war jetzt auch nicht schwach und das Schwimmen vor allem hat mir auch, dass ich meine, ich bin jetzt auch, würde ich sagen, echt gut geschwommen, trotzdem noch und deswegen war mir schon ziemlich klar die ganze Zeit, dass ich auf jeden Fall rechtzeitig ankomme. Ich hatte jetzt aber natürlich auch nicht so Lust, erst um 0.30 Uhr da irgendwo über die Ziellinie zu kriechen. Deswegen wollte ich trotzdem noch irgendwie ein bisschen einen strammen Schritt anlegen, der dann so gerade eben, ich habe dann auch immer auf meine Herzfrequenz geachtet, zu gucken, dass sie jetzt nicht mehr in irgendeinem Trainingsbereich fällt, sondern immer noch schön. Die war dann so bei 105 bis 110, so in irgendeinem Ruhebereich. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf geachtet, weil ich wollte jetzt auch nichts riskieren. Ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen länger im Sport. Ich weiß ja, was passieren kann, wenn man sich krank überlastet. Und das habe ich ja an dem Tag schon genug gemacht. Das war generell insgesamt eigentlich keine gute Idee, an den Start zu gehen. Und habe dann einfach so geguckt, dass ich das da wirklich sicher, aber trotzdem noch vor Mitternacht irgendwann ins Ziel kriege.
Nimm uns mal mit, was ging in dir vor auf den letzten Metern? Wie viel Last ist von deinen Schultern gefallen? Wie erleichtert warst du, als du die Ziellinie überquert hast? Auch im Verhältnis zu Kalmar. Du holst dir deine erste Weltmeisterschaftsmedaille ab, die ja wirklich ein Klunker ist. Ja. Muss man ja wirklich so sagen, was die an Gewicht mitbringt. Und du kommst in diesen Zielkorridor, siehst dieses Ziel, läufst parallel zum Meer. Wie war das für dich?
Also emotionsgeladen war ich an dem Zeitpunkt irgendwie, ich habe das Rennen schon abgeschlossen nach dem Radfahren. Da war das eigentlich das Rennen für mich vorbei. Deswegen war das auch nicht mehr ganz so emotional. Ich habe mich einfach nur noch darauf gefreut, dass es endlich wieder mal was anderes passiert als ein Schritt vor den anderen. Und weil das wirklich war, wie gesagt, extrem langweilig, da lang zu latschen, besonders die letzte Runde, weil da waren noch keine Leute mehr, da war es einfach nur noch. Und da war ich glücklich, dass ich da hinkonne, mich mal kurz hinsetzen konnte. Und dann habe ich auch, es gab ja diese Karten, damit man andere Leuten das Rad abholen lassen kann. Dann habe ich Papa gesagt, kannst du bitte das Rad holen und die Beutel. Mama hat mich nach Hause gebracht und ich wollte einfach nur noch schlafen. Also ich hab das Rennen abgeschlossen und dann wollte ich einfach nur noch so schnell wie möglich nach Hause und ins Bett. Ich habe noch einmal schnell mich unter ein bisschen laufenden Strahl gestellt, Wasserstrahl, weil das geht ja nicht anders und dann auch direkt kürzester Weg. Ursprünglich wollte ich ja, also ich weiß nicht, ob du warst bei Mitternacht bei der Zielparty, da gehe ich eigentlich immer hin, weil so bei solchen Rennen, aber da hatte ich wirklich absolut keinen Bock mehr drauf, da wollte ich nur noch so schnell wie möglich weg und schlafen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Wusstest du, wie viel Zeit du hast ungefähr? Konntest du so ein bisschen Zeit lassen, um das Ziel zu genießen?
Ich wusste, dass ich nach hinten hin Platz habe und bin aber ja immer noch weiter reingelaufen. Fand extrem cool, wie viele Zuschauer da waren. Hatte auch so eine kleine Träne unterhalb der Brille, weil ich wirklich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das irgendwie so aufgehen könnte, dass ich da den Altersklassensieg hole. Und war ja einfach auch schon emotional geladen, richtig erleichtert irgendwie, dass der Tag so funktioniert hat. Ich finde, man darf sowas ja auch nicht immer irgendwie ja als gegeben ansehen, sondern es sind ja wirklich 226 Kilometer, die da zwischen Start und Ziel ja liegen. Da kann so viel passieren und mit Verpflegung, Leistung etc. Da kommt so viel zusammen und dass ich dann oder dass es eben am Ende wieder alles so funktioniert hat, war schon ein ziemlich überwältigendes Gefühl.
Hat es denn so funktioniert, wie es geplant war oder hat es alles einfach anders funktioniert, aber trotzdem funktioniert. Also.
Nee, ich hatte im Vorhinein gesagt, dass ich so ein Schwimmen im Bereich von einer Stunde haben will, wenn ich schaffe, ein Fahrrad zu fahren, was im Bereich von 5 Stunden plus minus ist und ein Marathon von unter 2 Stunden 55, dann habe ich mir schon ausgerechnet, dass es dafür reichen könnte, dass man unter die ersten 5 kommt. Genau, dann war es für mich halt so, ich wusste, beim Fahrradfahren war ich so um die 5 Stunden, war beim Marathon, und als ich beim Halbmarathon durchgelaufen bin, habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt so weiterlaufe, dann wird es hier auf jeden Fall ein guter Tag, egal wer da noch alles um mich rum ist oder wer da von hinten kommt. Von daher, ja, war schon, glaube ich, so ein Tag, wo ich ziemlich gut wusste, okay, wenn ich das so abliefern kann, dann wird es auf jeden Fall ein guter Tag. Und selbst wenn ich jetzt nicht in den Bereich gekommen wäre, dass ich da unter den ersten 5 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay,
naja, gut.
Es hätte nicht mehr funktionieren können. Klar, beim Schwimmen wären vielleicht noch so 3 Minuten schön gewesen, hätte ich jetzt aber auch nicht rausholen können. Aber die anderen beiden Punkte waren, oder Radfahren und Laufen, waren jetzt beide so von mir absolviert worden, dass ich gesagt habe, okay, das war komplett in der Range, wie ich gedacht habe, dass ich das leisten könnte. Und wenn dann andere schneller sind, dann muss man das einfach wirklich akzeptieren. Das hat ja Gustav Iden auch gesagt, dass man einfach akzeptieren muss, wenn da jemand anderes schneller ist. Und das hätte ich absolut großartig anerkannt. Ich meine, jetzt ja. Overall waren ja jetzt auch noch 2 schneller. Der eine nur knapp, der andere sehr deutlich. Da muss man sagen, gibt es auch keine Punkte, wo ich es jetzt irgendwie hätte rausholen können oder so. Von daher absolut zufrieden. Und bei mir war es dann so, dass ich dann noch kurz das Interview mit meinen Kollegen gemacht habe, oder ich wurde kurz interviewt und hatte aber direkt den Dopingkontrolleur an meiner Seite. Und das hieß, ich wurde direkt aus dem Korridor da rausgelotst, bin dann so gefühlt durch die halbe Altstadt Nizzas gelaufen. Nicht ganz so übertrieben, aber schon ein ganz schönes Stück bis zum Hotel. Und da war ich dann erstmal ein bisschen mehr als eine Stunde, 1,5 Stunden, glaube ich, beschäftigt, war im illustren Kreis einiger Profis, die auch zur Dopingkontrolle mussten. War dann damit erstmal beschäftigt, die Dopingkontrolle abzugeben. Und bei mir war es dann so, dass ich dann auch erstmal noch gut Zeit hatte, bis ich überhaupt mein Fahrrad holen durfte. Das heißt, ich habe meinen normalen Beutel abgeholt. Stimmt, aus der.
Du musstest ja zum Cut-off fahren, der ziemlich spät war in dem Rennen, ne? 7 Uhr oder sowas.
Ne? Ab 19.15 Uhr durften alle hin. Und dann war es so, dass ich in den Athletes Garden gegangen bin, mich da so ein bisschen verpflegt habe, auch nochmal was anderes getrunken habe, ein bisschen mit anderen Athleten nochmal das Rennen Revue passieren lassen habe. Bin dann zu meiner Unterkunft, die zum Glück nicht so weit weg war, habe mich frisch gemacht, und dann haben wir in einem größeren Team zusammen Abend gegessen, und dann wusste ich, okay, ich kann jetzt mein Rad holen. Und dann habe ich mein Rad geholt, und dann war es wirklich so der Punkt, einmal auf dem Sofa gesessen und nicht nochmal aufgestanden, muss ich sagen. Wir hatten nämlich auch erst gedacht, wir gehen noch zur Schlusszeremonie beziehungsweise zum Zielschluss, aber das war dann echt so, dass wir gedacht haben, okay, heute kriegt uns hier keiner mehr hoch, und dann bin ich da in dem Sinne leider versackt und liegen geblieben.
Ja, ich habe das Rennen, ich hatte tatsächlich mir den Abend auch eigentlich schon durchgeplant. Ich wollte eigentlich was so um 17 Uhr ankommen oder sowas. Und dann erstmal ganz entspannt ein bisschen sitzen, nach Hause fahren und um 20 Uhr das EM-Basketballfinale schauen. Das war dann schon vorbei, als ich jetzt hier war. Also,
hast du die Zwischenstände noch durchgeben lassen?
Ja, nee, da habe ich dann auch nicht mehr dran gedacht. Das hätte ich mal machen sollen, dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Das war schon.
Jetzt ist es so, du hast deine erste Langdistanz-Weltmeisterschaft hinter dich gebracht. Die zweite Langdistanz ist im jungen Alter von 18 Jahren schon im Sack. Wie stellst du dir das jetzt vor? Was soll jetzt noch kommen? Willst du die Hawaii-Quali für nächstes Jahr angehen? Sagst du, Langdistanz interessiert mich nicht mehr. 6 Stunden 46 auf dem Marathon kann ich nicht nochmal mental aushalten. Was planst du so für deine Zukunft?
Also geplant ist auf jeden Fall nicht nochmal einen 6 Stunden 46 Marathon im Ironman zu machen, aber wird schon, ich habe noch so ein paar Bucketlist-Rennen. Ich würde auf jeden Fall gerne mal in Hamburg starten. Weil es einfach mein Heimrennen ist, dann habe ich vor, ich glaube, das war 2019 oder sowas, habe ich mit Felix Weifigshöfer gesprochen, habe ihm gesagt, ich möchte unbedingt auch nochmal in Rot starten. Also das ist auch noch so ein Bucketlist-Rennen und ja, irgendwann steht natürlich auch noch die Weltmeisterschaft auf Hawaii an. Also das ist keine Frage da. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt nächstes Jahr wird unbedingt, aber ich bin da auf jeden Fall noch nicht fertig mit dem Sport und möchte da auch nochmal deutlich schneller werden. Ich meine, ich war in Kalmar jetzt ganz, also ich war, hatte schon mal, haben mir eine gute Grundlage aufgebaut und mit mehr Training ist da auch noch deutlich mehr drin, glaube ich. Deswegen, ich werde die nächsten Jahre nochmal gucken, was so geht, ja.
Du hast deinen Papa jetzt hier schon beim Schwimmen geschlagen mit zwei Sekunden. Weißt du, wo die Bestzeit von deinem Vater über die Langdistanz ist?
Die ist bei 9:12 und ein paar Sekunden. Okay. Und
die wird angegriffen.
Die wird auf jeden Fall irgendwann noch fallen. Das habe ich mir aber auch, habe ich mir schon gesagt, dass die. Es wird auf jeden Fall, was nicht fallen wird, ist seine Ironman-Schwimmbestzeit. Auf gar keinen Fall. Aber
gut.
Die Marathon-Bestzeit fällt auf jeden Fall und auch die außerhalb von Ironman, im Ironman, sowas, das werde ich nochmal angreifen, ja.
Ja, für Frank wird es dann schwer, dagegen zu halten. Er wird ja nicht jünger und du nur besser. Also das wird auf jeden Fall ziemlich schwer für ihn, aber das hört sich ja auf jeden Fall schon sehr interessant an, sodass du da auf jeden Fall nicht mit dem Rennen hier in Nizza komplett gebrochen wurdest, sodass du sagst, okay, ich häng meine Schuhe und mein Fahrrad an den Nagel.
Ja. Und wie sieht das bei dir aus? Nächstes Jahr neue Altersklasse, du bist qualifiziert.
Jetzt hast du mich erstmal an meinen Geburtstag erinnert, das war nicht ganz so nett. ja, genau, ich habe kommendes Jahr den Altersklassenwechsel. Ich habe auch lustigerweise einmal durchgerechnet, alle Rennen, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich nur in der Altersklasse gemacht. Also 35 bis 39, ich war noch nie in einer anderen Altersklasse, weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Genau, im nächsten Jahr bin ich dann 40 bis 44 und ja, dadurch, dass ich die Qualifikation in dem Sinne ja schon geholt habe in Nizza, also die Weltmeister bekommen ja das Startrecht für die darauffolgende Weltmeisterschaft. Bis jetzt habe ich ja kein Geld überweisen müssen, geschweige denn irgendwo eine Anmeldung machen müssen. Das kommt wahrscheinlich per E-Mail und ja, ich denke, wenn alles so passt, dann werde ich das schon irgendwie versuchen, unter einen Hut zu bekommen, dass nächstes Jahr Hawaii dann nochmal ist. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, dann wäre es das dritte Mal Hawaii. Den Startplatz für Valencia habe ich auch. Das heißt, Valencia wird auch das dritte Mal. Vielleicht steht das kommende Jahr dann so ein bisschen wirklich unter dem Namen. So, alle guten Dinge sind drei. Da müsste ich mal noch überlegen, ob ich noch einen Norseman-Startplatz annehme.
Mit Hawaii hast du ja auch noch ein Hühnchen zu rupfen, oder?
Also eigentlich habe ich da keinen, also ich bin da schon sehr glücklich mit dem dritten Platz aus dem vergangenen Jahr. Das heißt ja eigentlich wirklich so, dass der Druck nur noch größer werden kann. Und wie gesagt, es kann so viel passieren. Es garantiert ja auch niemand, dass man da dann im kommenden Jahr, nur weil man die Altersklasse gewechselt hat, auf einmal weiter oben steht.
Das war das erste Mal, dass ich von dir richtig gehört habe, wo du das, wie krass du eigentlich bist, war auf diesem Rennen auf Hawaii. Da war ich ultra verwundert, weil du hast ja wie ewig auf den Besenwagen gewartet, der dich wieder mit nach Hause nimmt, was du aber trotzdem noch fertig machen, unter 9 Stunden angekommen.
Nee, es war nicht unter 9 Stunden. Ja, gut, aber, 9 Stunden. Aber ja, da ging es mir nicht ganz so gut. Da war es dann ähnlich wie bei dir, dann habe ich gedacht, gut, man kann den Tag hier noch nicht Tag nennen, sondern er ist dann vielleicht doch ein bisschen länger. Genau, von daher mal schauen, ich meine, Andrew Hall ist jetzt auch kein Unbekannter, insgesamt glaube ich so in der Age-Grouper-Szene, der dieses Jahr auch die Altersklasse 40 bis 44 gewonnen. Ich konnte letztes Jahr ganz knapp vor ihm sein, bei der 73 WM in St. George hat er mich geschlagen, von daher vielleicht wird das so das Duell gegen ihn, aber mal schauen. Erstmal muss ich noch den Startplatz bekommen, mir dann überlegen, wie das ganze Jahr aussehen soll, aber ich glaube, wenn man so früh die Chance bekommt, dass man auf Hawaii starten kann, die Möglichkeit hat, dann glaube ich schon, dass ich diesen Startplatz annehmen werde und gucke, wie das kommende Jahr dann geplant werden kann.
Ja, sehr gut.
Hab dann zum Glück ja nicht diesen Druck, mich qualifizieren zu müssen. Von daher, ja, mal schauen, was wird.
Ja, mal schauen, ob wir uns dann sehen. Ich glaube, nächstes Jahr wird eng, aber mal gucken.
Ja, gut, Quali ist ja auch nicht leichter geworden.
Ja, das stimmt.
Jonas, vielen lieben Dank für die Insights in deinem Rennen, dass du da uns so mitgenommen hast. Ein harter Tag, der erfolgreich dann doch noch zu Ende ging. Und jetzt erstmal noch eine gute Erholung und dann bin ich gespannt, was im kommenden Jahr kommen wird. Also, Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.